Also, Uli, erzählt uns was zum Thema Forensik, Digitalforensik. Willkommen, viel Spaß.
Dankeschön. Ja. Vorschusslorbeeren sind immer die, die am schwierigsten zu erfüllen sind. Ich hoffe, ich erfülle das Erwartungsniveau. Heute gibt es kaum noch einen Bereich, der nicht digital beeinflusst ist. Die meisten von uns führen längst ein digitales Leben. 94% aller über 14-jährigen Deutschen nutzen das Internet und verbringen im Schnitt darin täglich 136 Minuten. Und es wird immer mehr. In den vergangenen 5 Jahren hat sich die Nutzungsdauer digitaler Medien fast verdoppelt. Überwachungskameras filmen uns. Wir schreiben Sprachnachrichten, chatten in Messengern, surfen im Netz nach Themen oder Produkten, bestellen diese und hinterlassen dabei Spuren. Natürlich nutzen und missbrauchen auch Kriminelle all dies. Sind ja nicht blöd, die Jungs und Mädels. Doch bis Strafverfolgungsbehörden begannen, die digitale Welt als Tatort ernst zu nehmen und bei Ermittlungen mitzudenken, dauerte es eine Weile. Okay, die Mühlen der Justiz mahlen bekanntlich langsam. Aber wenn sie mal in Gang gekommen sind, dann mahlen sie gründlich. Die Entstehungsgeschichte der digitalen Forensik oder Computerforensik ist nur ein Beispiel dafür. Selten wurde der technologische Wettlauf zwischen Tätern und Ermittlern mit so ungleichen Startbedingungen begonnen wie im Zeitalter der Digitalisierung. Doch die digitale Forensik holt auf. Diese schönen Worte stammen nicht von mir, sondern sie stammen von Herrn Professor Dirk Labudde von der Hochschule Mittweida, dem führenden Professor für digitale Forensik. Er hat dieses wunderschöne Buch geschrieben, kann ich wirklich nur empfehlen. Und wer mir nachher die intelligenteste Frage stellt, dem schenke ich es. Gut, fangen wir an. Wer bin ich? Uli Klemann. Ich bin ja seit Ende der 90er Jahre Linux-Überzeugungstäter. Bin als frustrierter ehemaliger Microsoft-User mal an SUSE 8.0 gekommen. Hoppla, wir haben noch nicht Feierabend. Und seitdem dabei. Ganz kurz Agenda, worüber werde ich reden? Einmal kurz, was ist überhaupt Digitalforensik und wozu wird sie verwendet? Welche Methoden und Techniken gibt es so? Zum Beispiel Datenanalyse, Datenwiederherstellung, Rekonstruktion, Bild- und Videodokumentation. Dann gehe ich kurz darauf ein, wie digitale Forensik bei Untersuchungen von sogenannter Cyberkriminalität, wie zum Beispiel Datendiebstahl, Hacking und anderen Formen von Netzwerkangriffen so genutzt wird. Ganz kurz gehe ich auch darauf ein, welche Rolle Digitalforensik bei der Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden und Gerichten spielt. Ja, auch ein bisschen auf die Grenzen der Digitalforensik, also sprich, was ist wirklich real machbar und was gehört ins Reich der Mythen und Legenden. Wie sieht es aus mit der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, Beweiskraft digitaler Beweise? Dann habe ich ein paar Fallbeispiele rausgesucht und anschließend haben wir dann Zeit für Fragen und Diskussionen. Jetzt hoffe ich, die Technik spielt mit. Ja, die eigentliche Digitalforensik als solches, die gibt es gar nicht. Sondern Digitalforensik ist eine ganze Palette verschiedener Spezialbereiche. Grob könnte man sagen, kann man es unterscheiden in den Bereich der Festplattenforensik. Das dürfte das sein, was dem einen oder anderen vielleicht aus eigener Erfahrung bekannt ist. Sprich, Festplatte ist hinüber. wir müssen Daten retten und die geben wir jetzt an einen Dienstleister, der dann versucht, in seinem Reinraumlabor da noch zu retten, was zu retten ist. Ein anderes Thema, Memory Forensik, also sprich das Auslesen von flüchtigen Speichern. Das ist ein relativ neuer Bereich. Für mich eigentlich das Interessanteste ist der Bereich der Smartphone-Forensik. Registry-Forensik, da hüpfe ich jetzt mal drüber, auch aus Zeitgründen, ist auch nicht so furchtbar interessant. Netzwerk-Forensik werde ich vielleicht ein bisschen was zu sagen und ob wir noch zu Datenbank-Forensik kommen, da müssen wir sehen, wie wir das irgendwie hinbekommen.
Gehackte, ausspionierte Rechner.
Ja, was ist überhaupt?
Gestohlene, manipulierte Forensik oder abgefangene Daten. Zugangscodes von Bankkonten etwa, Kundenlisten aus Online-Shops oder Konstruktionspläne aus Firmennetzen. All das sind Beispiele für Straftaten aus dem Bereich der sogenannten Cyberkriminalität. Und die ist auf dem Vormarsch. In den letzten 4 Jahren hat sich die Zahl der Fälle von 38.000 auf 64.000 pro Jahr erhöht. Der Begriff Datendiebstahl führt dabei in die Irre. Denn natürlich geht es in der Regel um Kopiervorgänge und die Daten sind auch nach dem virtuellen Einbruch noch da. Deswegen merken die Bestohlenen meist erst viel zu spät, dass etwas passiert ist, weiß Computerforensiker Alexander Geschonek.
In der Regel merken das die Unternehmen oder die Betroffenen, wenn die Daten missbraucht werden, wenn sie beispielsweise erpresst werden mit diesen Daten oder wenn diese Daten unrechtmäßig veröffentlicht werden oder wenn beispielsweise die Systeme gehackt wurden und dort Anzeichen für diese Spuren zu finden sind.
Solche Anzeichen sind zum Beispiel ungewöhnlich aktive Laufwerke im Computer oder unbekannte Nutzernamen in den Systemdateien. Computerforensiker wie Alexander Geschonek sichern und analysieren dann die elektronischen Spuren, um den Angreifern auf die Schliche zu kommen. Den Originaldatenträger entfernt er niemals vom Tatort, sondern erstellt eine forensische Kopie davon, also ein genaues Abbild des gehackten Datenträgers. Dadurch können die Opfer der Datendiebe auf ihren Rechnern weiterarbeiten, ohne Spuren zu verwischen. Gleichzeitig beobachten Systeme den laufenden Rechner bei der Arbeit und schneiden mit, was auf ihm passiert. Um sich zunächst diskret ein Bild von der Lage zu verschaffen, schalten viele Unternehmen zuerst private Ermittler wie Alexander Geschonek ein. Und die stoßen dann oft auf ein großes Durcheinander.
Wir treffen häufig die Situation an, dass wir zum Kunden kommen und dort das reine Chaos ausgebrochen ist, weil sie wurden gehackt, sie wissen nicht, was zu tun ist, sie wissen nicht, welcher Schritt zuerst zu machen ist.
Der digitalen Forensik in Deutschland fehlt Personal. Erst seit wenigen Jahren bietet die Hochschule Albstadt-Sigmaringen einen berufsbegleitenden Master an. Der Studiengang beinhaltet Jura, Informatik und wissenschaftliche Methodiken. Auch um ethische Fragen geht es immer wieder, denn oft genug schnüffeln die Ermittler auch in privaten Daten. Traditionell sind Computerforensiker Quereinsteiger. Polizeibeamte mit autodidaktischen IT-Kenntnissen etwa. Oder Computerbastler mit Hang zum Detektivischen. Doch das reicht oft nicht, glaubt Professor Martin Rieger.
Im Studium lernt man halt doch auch die akademischen Gesichtspunkte und die allgemeineren Gesichtspunkte und kann dann manches doch etwas gründlicher und überzeugender ermitteln.
Ein wichtiger Berufsaspekt, die Aufbereitung der Ergebnisse. Denn nur was handwerklich sauber und für Nicht-Nerds gut verständlich ist, kann vor Gericht standhalten.
Die Kunst dabei ist nur, nachher zu erklären, was man getan hat. Weil alle unsere Schritte müssen möglicherweise vor Gericht oder von Juristen nachvollzogen werden. Das heißt, die Bewertung der Ergebnisse, das ist eigentlich das Aufwendige und das Erklären, das ist eigentlich das Salz in der Suppe des Computerforensikers.
Wer also bislang den Krimiserien geglaubt hat, mit ein paar Tastaturkommandos ließe sich in Minuten schneller ein System analysieren, der wird enttäuscht. Von der Beweissicherung bis zu dem Zeitpunkt, wo alle Prozesse und Ergebnisprotokolle des Rechners analysiert wurden, können Monate oder manchmal Jahre vergehen. Und damit ist der Fall noch nicht einmal abgeschlossen. Denn die Computerforensiker sind lediglich die Zulieferer von Indizien und Beweisen. Erst wenn sie ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, entscheidet die Staatsanwaltschaft über eine Klageerhebung. Deshalb ist es auch so schwierig zu sagen, wie erfolgreich die Analysen der polizeilichen Datendetektive sind.
Das mit dem Erfolg zu beziffern ist relativ schwierig, weil wir keine direkte Rückmeldung kriegen über den Erfolg des Verfahrens. Wir wissen also nicht, immer, ob es zu einer Verurteilung gekommen ist oder vielleicht auch zu einem Freispruch.
Ob sie dazu beitragen konnten, einen Verbrecher zu verurteilen, erfahren die Digitalforensiker in der Regel nicht. Und nicht nur die Resultate ihrer Arbeit bleiben im Unklaren. Unklar ist auch, wie viel Cyberkriminalität gar nicht erst in den offiziellen Statistiken auftaucht, weil Unternehmen aus Angst um ihren Ruf die Angriffe nicht zur Anzeige bringen. Deshalb müssen Computerforensiker noch aufmerksamer sein, um neue kriminelle Phänomene zu entdecken. Langeweile dürften die digitalen Spurensucher in den nächsten Jahren jedenfalls nicht bekommen.
An der Stelle könnte ich jetzt eigentlich den Vortrag beenden, weil damit ist jetzt alles gesagt. Mache ich aber nicht, weil wir müssen ja vorher noch die Lernprobe machen, ob ihr das auch alles verstanden habt. Und jetzt kommt der uralte Karlauer. Warum heißt die Cloud Cloud?
Datencloud.
Weiß es einer? Ja?
Ja, einfach so, wo das Internet immer als Cloud bei dem Management vorgestellt ist, das ist eine Wolke.
Ja, es ist eine schöne Erklärung. Cloud heißt Cloud, weil alles, was du da reintust, sofort geklaut wird. Ja, und dann kommt immer diese Reaktion. Immer. Das ist aber jetzt gar nicht lustig gemeint. Er hat es eben gesagt. Es geht um Diebstahl. Und zwar um digitalen Diebstahl. Was die gemeinste Form des Diebstahls ist. Beim analogen Diebstahl merkt der Bestohlene den Verlust recht schnell. Ja? Wenn die Brieftasche weg ist, ist sie weg. So, dann habe ich sie. Und ich habe auch nicht vor, die wieder zurückzugeben. Beim digitalen Diebstahl ist nichts weg. Ich habe nichts weggenommen. Aber ich habe eine 1:1 vom Original nicht zu unterscheidende Kopie gemacht. Und dieser Diebstahl wird in der Regel, wenn erst sehr spät, manchmal gar nicht bemerkt. Kann aber genauso schlimme Folgen haben wie der analoge Diebstahl. Denn wir wissen ja nicht, wer die Daten in den Händen hält, wer uns beklaut hat. Na?
Gehackt. Na.
Ja. Aller Anfang ist eine Spur und Forensik ist eine relativ junge Wissenschaft. Erst so seit Ende des 19. Jahrhunderts hat man sich damit mal überhaupt wissenschaftlich auseinandergesetzt. Bis dahin war man eher der Meinung, dass die Urteilsfindung auf Zeugenaussagen beruhen sollte. Und wenn die Zeugenaussagen keine überzeugenden Anlasspunkte für eine Verurteilung boten, dann wurde auch oft zu Mitteln der Gewalt gegriffen. Hinzu kam die Überzeugung, dass Menschen mit gewissen körperlichen Merkmalen eher dazu neigen, kriminell zu sein als andere. Heute sieht das Ganze so aus, dass wir diese Erkenntnisse der Forensik in die digitale Welt übertragen. Sprich, wenn der klassische Forensiker am Tatort nach Fingerabdrücken, nach Blutspritzern, Fußabdrücken, Hautschuppen, Haaren, DNA-Material jeder Art und Ähnlichem sucht, dann suchen wir nach irgendwelchen Dateien oder Dateifragmenten. Oder wir suchen nach irgendwelchen History-Dateien in einem Browser, der größte Verräter auf dem System, den es gibt. Wir suchen irgendwelche Spuren in den Logfiles, sehr beliebte Tätigkeit, Systemadministratoren wissen es, ja. Logfiles lesen macht richtig Spaß. Wir suchen Spuren in den Journalen der Dateisysteme, wir suchen Spuren in den Header-Files, HTTP-Header oder E-Mail. Wir suchen sie in den sogenannten Metadaten. Wir suchen sie in Zeitstempeln, wir suchen sie eigentlich überall, wo irgendwelche Daten anfallen. Und wo fallen sie an? Ja. Ich habe es eben schon gesagt, Browser-Cache, Logdateien, Backups, Zeitsystem, Zeitstempel, digitale Überwachungskameras, Geldautomaten, Firewalls, Virenscanner, temporäre Dateien, aber auch so alte Dinger wie Wahlwiederholungsfunktion am Telefon hat schon dem einen oder anderen Täter das Knie gebrochen, Abrechnungsdaten des Mobilfunkanbieters und natürlich Suchmaschinen. Suchmaschinen sind herrlich. Google ist wunderbar. Ja, zentrales Ziel der ganzen Mimik ist die Sicherung und Analyse dieser Daten, damit wir diese auch später gegebenenfalls als Beweismittel vor Gericht zum Beispiel verwenden können. Wobei es bei der digitalen Forensik, der Computerforensik weniger jetzt um klassische Gewaltverbrechen geht, sondern es geht meist um Wirtschaftsverbrechen, Diebstahl, Betrug, Unterschlagung und Ähnliches. Dabei unterscheiden wir zwischen lokalen und nicht lokalen digitalen Spuren. Einfach gesagt, die lokalen Spuren entstehen auf dem Gerät selbst und können somit auch durch die Analyse des Geräts gesichert und analysiert werden. Das können Inhaltsdaten einer Datei vom Provider sein, das kann irgendwelche Doc-Dateien oder SQLite-Dateien sein, die können wir im Dateisystem finden und. Viel schlimmer sind die nicht lokalen digitalen Spuren, denn die entstehen nicht auf dem Gerät selbst und auf die haben wir als Verursacher dieser Spuren in der Regel auch keinen Zugriff. Da können wir nichts dran ändern. Ob das jetzt die Verkehrsdaten beim Internetservice sind oder die Inhaltsdaten bei irgendwelchen Online-Diensten, oder Buchungsportale, wo wir unseren Urlaub oder irgendwas gebucht haben oder gekauft haben, ob das Logdateien sind in Firewalls und. Gibt es jede Menge Möglichkeiten. Ja, der nächste Schritt ist dann die Interpretationsebene einer solchen digitalen Spur. Ich habe es hier mal versucht, anhand einer Bilddatei aufzuzeigen. Wir haben also irgendeine Bilddatei gefunden. Jetzt brauchen wir erstmal eine geeignete Applikation, um die auch anzuzeigen. So. Dann müssen wir diese, was wir da sehen, sind ja in der Regel keine vollständigen Dateien mehr. Zum Teil sind es verpixelte Dateien. Da müssen wir erstmal sehen, was davon können wir verwerten, was können wir durch Bildverbesserungsprogramme aufarbeiten und wie können wir dann diese Bilddatei letztlich interpretieren. Ja, und dann brauchen wir geeignetes Medium, um die einzelnen Bits dieser Datei zu speichern auf einem entsprechenden Datenträger. Und dazu müssen wir in der Regel die Datei in Segmente zerlegen. Und diese Segmente müssen natürlich in der richtigen Reihenfolge transformiert werden, damit wir das Ganze überhaupt auswerten können. Ähnlich funktioniert es auch bei Videodateien. Mit der Videodatei kann man meistens nichts anfangen oder nur wenig anfangen. Also zum Beispiel irgendwelche Details erkennen, Gesichter zum Beispiel, ja, wenn es da um irgendeine Gewaltstraftat ging, Schlägerei oder Totschlag oder irgendwas in der Richtung. Sondern die Überwachungskameras oder auch die Handykameras, vor allen Dingen, wenn die Aufnahmen aus größerer Entfernung gemacht worden sind, bieten nicht die Qualität, dass man jetzt in der forensischen Analyse daraus Rückschlüsse ziehen könnte. Man muss sich also wirklich die Arbeit machen, die Videodatei in einzelne Bilder zu zerlegen und Stück für Stück vorzugehen, teilweise das Ganze noch einmal aufzupixeln in entsprechende Segmente und sich die noch mal anzuschauen, damit eben daraus entsprechende Rückschlüsse gezogen werden können. So, dann kommen wir mal zu der Frage der Fragen, das perfekte, in Anführungszeichen, digitale Verbrechen. Im analogen Bereich haben das ja schon viele probiert, hat nicht funktioniert. Frage, wer glaubt oder kann sich vorstellen, dass es im digitalen Bereich möglich ist, das sogenannte perfekte Verbrechen, also eine Straftat zu begehen, die keine Spuren hinterlässt.
Ich bin mir nicht sicher, ob man das so gestalten kann, dass keine Spuren hinterbleiben, aber es würde ja reichen, wenn man dafür sorgt, dass diese Spuren gerichtlich nämlich verwertbar sind, in einer bestimmten Art und Weise. Also wenn ich dafür sorgen kann, dass die Leute einen Fehler machen, der dazu führt, dass ich sagen kann, die haben einen Fehler gemacht.
Das ist ein sehr guter Ansatz. So könnte es funktionieren. Hier vorne haben wir noch jemand.
Ich denke, sobald man sich anfängt darüber zu informieren, wie man diese Spuren los wird, beziehungsweise wie man keine hinterlässt. Ab dem Punkt hat man es vielleicht schon versaut.
Ja, das ist ebenfalls ein sehr guter Ansatz. Ich darf vielleicht mal was dazu vorlesen, stammt auch nicht von mir. Überall dort, wo er, also er spricht hier vom Täter, ja, gendern war, als das verfasst worden ist, noch kein Thema. Und man ging damals davon aus, dass Frauen als Straftäter, ich sag mal, eher ungeeignet sind. Traute ihnen das nicht zu. Überall dort, wo er geht, was er berührt, was er hinterlässt, auch unbewusst, all das dient als stummer Zeuge gegen ihn. Nicht nur seine Fingerabdrücke, oder seine Fußabdrücke, auch seine Haare, die Fasern aus seiner Kleidung, das Glas, das er bricht, die Abdrücke der Werkzeuge, die er hinterlässt, die Kratzer, die er in die Farbe macht, das Blut oder Sperma, das er hinterlässt oder an sich trägt. All dies und mehr sind stumme Zeugen gegen ihn. Dies ist der Beweis, der niemals vergisst. Er ist nicht unkonzentriert, wie es die menschlichen Zeugen sind. Es ist ein sachlicher Beweis. Physikalische Beweismittel können nicht falsch sein. Sie können sich selbst nicht verstellen. Sie können nicht vollständig verschwinden. Nur das menschliche Versagen, diese zu finden, zu studieren, zu verstehen, kann ihren Wert zunichte machen. Wurde geschrieben von einem gewissen Herrn Locard, 1920. Und dieser Herr Locard, nachdem das sogenannte Locardsche Prinzip benannt wurde, hat 1920 einen Aufsatz verfasst. Er war französischer Kriminologe und damals schon Forensiker. Und er hat einfach gesagt, es kommt bei einem Verbrechen, bei einer Straftat immer zu einem Austausch von Spuren zwischen Täter, Opfer und Tatort. Lässt sich nicht vermeiden. Das heißt, sowohl Täter als auch Opfer bringen etwas zum Tatort hin, nehmen etwas mit und tauschen untereinander Spuren aus. Das ist in der digitalen Welt haargenau das Gleiche. Nur ich würde sagen, mindestens mit dem Faktor 100 mehr Spuren als in der analogen. Das Problem ist in der Digitalforensik primär die riesige Menge an Spuren. Und daraus die richtigen herauszufischen, die geeignet sind, zum Indiz zu werden. Was man unter einem Indiz im juristischen Sinn versteht, da kommen wir noch drauf. Spuren, Indizien und Beweise. Ja, eine digitale Spur ist nichts anderes als ein Hinweis im Zusammenhang mit einem IT-System. Zum Beispiel kann es ein Logfile sein. Während bei einer Spur noch unklar ist, ob sich damit, wie die Juristen es nennen, eine Frage des Rechts, beispielsweise die Frage, war er der Täter oder sie die Täterin oder nicht, nicht beantwortet werden kann, ist es bei einem Indiz schon so, dass das ein Hinweis ist, der eine Hypothese stützt. Beispielsweise, wir haben an der Kleidung Blutspuren gefunden. Damit könnte es oder sie Täter oder Täterin sein. Wir können es aber noch nicht beweisen. Aber es stützt schon mal unsere Hypothese. Frage ist jetzt, ist es menschliches Blut? Ist es das Blut des Opfers? Ist es das Blut des Täters? Wissen wir noch nicht. Müssen wir untersuchen. Ähnlich ist es bei einer digitalen Spur. Ja? Stützt die Hypothese, jawohl, wir haben auf dem System irgendwelche Dateien gefunden, mit strafrechtlich relevantem Inhalt zum Beispiel. Kinderpornografie, nennen wir es beim Namen. Hat er es selber runtergeladen? Oder war es jemand anders? Nur die Tatsache, dass wir diese Dateien auf seinem Rechner gefunden haben, heißt ja noch nicht, dass er sie selber runtergeladen hat. Wir können nicht ausschließen, dass eine dritte Person Zugriff zu dem Gerät hatte. Erst wenn wir das definitiv ausschließen können und können nachweisen, dass er die Datei runtergeladen hat, da haben wir einen Beweis. Vorher nicht. Vorher haben wir nur ein Indiz. Und jetzt kommt eigentlich die größte Überraschung, das war für mich eine. Als Beweis bezeichnet man die Feststellung eines Sachverhalts als Tatsache in einem Gerichtsverfahren aufgrund richterlicher Überzeugung. Das heißt, wenn der Richter oder die Richterin zu der Überzeugung gelangt, dass ein Indiz, also ein Hinweis, der eine Hypothese stützt oder bestätigt, einen Beweis für oder gegen eine Täterschaft begründet, erst dann wird das Indiz zum Beweis. Und bis dahin ist es ein ziemlich langer Weg, denn ob dieser Beweis tatsächlich die Wahrheit widerspiegelt, ist dabei unerheblich. Es geht rein darum, zu welcher Überzeugung gelangt Richter oder Richterin. Als digitale Beweisträger, ja gut, da braucht man nicht viel zu sagen, alles, was irgendwie Daten speichern kann, eignet sich daraus. Und natürlich auch die Cloud-Speicher. Denn Cloud heißt ja nichts anderes, ich nutze Speicherplatz auf einem fremden Rechner, der mir nicht gehört. Das heißt, die Daten befinden sich nicht mehr in meiner Hoheit. So, und somit haben Strafverfolgungsbehörden hier natürlich auch relativ gute Möglichkeiten, an solche Daten zu kommen, weil ich kann nicht einfach auf die zugreifen. Ja? Wenn die was haben wollen, sagen die Cloud hier sperren, Zugriff sperren, ja, und uns die Daten bitte zur Verfügung stellen. Und dann kann ich als Besitzer oder Eigentümer dieser Daten nichts mehr machen. Auf meinem System könnte ich eventuell noch auf die Idee kommen, diese Daten zu löschen. Aber auch das ist nicht so einfach. Ja, fassen wir nochmal kurz zusammen. Also Forensik ist die Beantwortung von Fragen des Rechts durch wissenschaftliche Methoden. Und dabei geht es darum, zu belegen, rechtswidriges Verhalten, war es nicht, ist er oder sie die Täter, Täterin oder nicht. Und Ziel ist es, die Frage des Rechts in passende wissenschaftliche Fragen zu übertragen und diese wissenschaftlichen Fragen wiederum mittels wissenschaftlich akzeptierter Methoden zu beantworten. Also ich kann ja nicht irgendwelchen Voodoo veranstalten. Ja? Ich muss als Forensiker für einen Juristen, also einen Nichtfachmann, plausibel darlegen, wie ich zu meinen Erkenntnissen gelangt bin. Und das Schritt für Schritt. Und auf Verlangen des Gerichts, beispielsweise durch einen Antrag des Verteidigers, kann es sogar sein, dass ein Forensiker vor Gericht nachvollziehen muss, was er getan hat. Und zwar auch Schritt für Schritt. Und dabei muss er zwingend zum gleichen Ergebnis kommen. Ja, sonst gilt er als unglaubwürdig. Also wiederum Beispiel, nehmen wir mal einen Mordfall. Ja, hat ein Beschuldigter den begangen? Wir haben einen Hinweis, wir haben Blutspuren am Beschuldigten sichergestellt. Indiz sind die Blutspuren am Beschuldigten tatsächlich Spurspuren und falls ja, stammen sie vom Opfer. Nehmen wir mal an, das wurde untersucht im Labor, ja, und es kam raus, jawohl, der Beschuldigte trägt Blutspuren des Opfers an seiner Kleidung. Ist er damit schon der Täter? Nein, noch lange nicht. Er hat zwar schon ziemlich schlechte Karten, aber er ist noch lange nicht als Täter überführt. Ja, kommen wir zu den 7W. Er hat es vorhin in dem Video gesagt, bei den meisten Kunden, wenn irgendwas passiert ist, ein Angriff, ja, kopflos, Panik, keiner weiß, was er machen soll. Jeder redet durcheinander, jeder erzählt was anderes. Dabei interessiert den Forensiker an und für sich nur, was hier steht. Wer ist der potenzielle Angreifer? Wer steht unter Verdacht? Wer könnte es gewesen sein? Was genau ist passiert? Was wissen wir? Wo ist es passiert? Also sprich, was und wer ist betroffen? Nur ein einzelnes System, eine Abteilung, das ganze Unternehmen. Wann, und zwar wann genau, war das Ereignis? Wenn wir es wissen, womit, also mit welchen Werkzeugen wurde der Angriff durchgeführt, haben wir darüber schon Erkenntnisse. Wenn wir es wissen, wie wurde er durchgeführt? War das irgendwie ein E-Mail-Anhang, den jemand geöffnet hat? Oder hat es jemand geschafft, durch die Firewall zu kommen? Oder kam der Angriff irgendwie von innen? Ja, kann ja auch sein. Das würde schon erheblich weiterhelfen. Und natürlich, was könnte die Motivation des oder der Täter oder Täterinnen gewesen sein? Ja? Geht es um Industriespionage von außen? Oder war es ein frustrierter Mitarbeiter, der zum Abschied seiner Firma noch so richtig eins reindrücken wollte? Oder war es irgendwie ein DAO, ja, der in seiner grenzenlosen Dummheit irgendwas geöffnet hat, was er nicht hätte sollen? Ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Ja gut, was sind die Anforderungen? Klar, es muss natürlich glaubwürdig sein, es muss wiederholbar sein. Ja, die Daten dürfen natürlich weder bewusst noch unbewusst verändert werden. Es muss alles lückenlos dokumentiert werden, was ist gemacht worden, ja, mit Zeitangaben und allem drum und dran. Also kurz und gut, es muss für das Gericht oder für den Richter oder die Richterin absolut nachvollziehbar sein, wie wurde gearbeitet, was wurde gemacht. Wie ist der Gutachter zu seinen Erkenntnissen gekommen? Und es muss zu jeder Zeit entsprechend nachweisbar dokumentiert werden. Das ist ganz wichtig, sonst kann man sich die ganze Arbeit sparen, wird vor jedem Gericht zerrissen, war die ganze Arbeit für die Katz. Deswegen dauert das auch so lange. So, da haben wir hier so eine Geschichte, ja, überschriebene Datenträger und formatierte Datenträger. Ich glaube, da brauche ich nicht groß drauf einzugehen. Also Datenträger löschen kennen wir alle, ja, können wir mit Nullen oder Zufallszahlen überschreiben. Das macht die Rekonstruktion natürlich sehr schwierig, aber nicht unmöglich. Ja. In den meisten Fällen funktioniert die lückenlose Wiederherstellung nicht, aber ein bisschen was bleibt immer hängen. Bei formatierten Datenträgern, da sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Da wird es schon richtig hart, aber auch das heißt nicht, dass es nicht Leute gibt, die in der Lage sind, auch in einem solchen Chaos noch Daten zu retten und Spuren zu sichern. Natürlich ist das viel, viel aufwendiger und somit auch mit viel höheren Kosten verbunden, als wenn ein Datenträger zum Beispiel versehentlich einfach überschrieben worden ist. Ja, dann haben wir noch entmagnetisierte Datenträger. Ich sehe einige Ältere, die auch noch aus der analogen Steinzeit wie ich kommen. Also wir haben so als Jugendliche noch auf Musikkassetten aufgenommen. Und der eine oder andere wird es kennen, wenn du das eine Zeit lang gemacht hast mit deinem Kassettendeck, dann wurden die Aufnahmen immer schlechter. Es hat immer mehr gerauscht. Ursache war, der Lese- und Aufnahmekopf, dieser Magnetkopf, der hat sich durch den Bandabrieb magnetisiert. Und dann musste man den entmagnetisieren. Dazu gab es so ein kleines Teil, sah aus wie so eine Kinder-Elektrozahnbürste, ja. Und da waren dann, ich glaube, 2 1,5 Volt Mignon-Zellen sowas drin. Die ganz kleinen gab es noch nicht. Und damit bist du dann zweimal über diesen Magnetkopf gefahren und dann war das wieder gut. Gut, du konntest auch zum Händler gehen und einen Haufen Geld bezahlen, aber das Teil war halt günstiger. Nachteil war nur, wenn du vergessen hast, deine Bänder aus der Reichweite dieses Geräts zu nehmen, dann waren die gleich mit entmagnetisiert und die Aufnahmen waren weg. Für diejenigen, die sich jetzt unter so einem Lesekopf nichts vorstellen können, der hatte etwa die Größe des halben kleinen Fingernagels von mir. Ja? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, welches Gerät ich mir in die Wohnung stellen müsste, eine 3,5 Zoll Festplatte zu entmagnetisieren, also das möchte ich in meiner Wohnung definitiv nicht haben. So ein Degausser. Würde mir nicht gefallen. Ist also keine gute Idee. Ja, und dann gibt es so ganz tolle Ideen. Datenträger zerstören, Festplatte in die Mikrowelle. Ja, was da steht, stimmt. Dazu möchte ich nichts sagen.
Müssen die vorher aus dem Gehäuse rauskommen?
Da brauche ich dann immer drum zu kümmern. Also solcher und ähnlicher Schwachsinn, ja, wird immer noch verbreitet. Ich kann vor so einem Unsinn nur warnen. Es sei denn, du willst wirklich mal ausprobieren, wie schnell du die Küche in Brand gesetzt hast. Dann ist das eine echt gute Idee. Ja, ich habe hier mal so ein Bild aus einem Elektronenmagnetoskop genommen. So sieht also so eine magnetisierte Oberfläche einer HD unter einem entsprechenden Mikroskop aus. Man sieht hier so diese kleinen Quadrate, die kleinen Clusterchen. So sieht die aus, wenn sie jungfräulich ist. Das ist mal so ein Screenshot von einem sogenannten, ja, auf Deutsch heißt das Ding Magnetkraftmikroskop. Ist also eine Sonderform eines Elektronenrastermikroskops, das halt in der Lage ist, solche Strukturen zu erkennen. Und darauf kann man also bei einer laufenden Festplatte, die wird also unter Strom da drunter gelegt, ne, läuft. Und dann wird halt mit einem speziellen Magnetfeld wird die Platte analysiert und dann kann man halt sehen, hier die Cluster-Activity, also welche Cluster funktionieren noch, welche haben einen Schuss, ja, was ist passiert. Ist jetzt nicht unbedingt ein Tool für zu Hause, nur dass man mal so eine Vorstellung hat, wie sowas aussieht. Ja, das entsprechende Mikroskop sieht so aus, hat etwa so die Größe eines großen Schreibtischs. Ja, steht in einem klimatisierten Raum und dürfte preislich so bei einem schönen freistehenden Einfamilienhaus mit 12 A Grundstück in guter Lage liegen, so in etwa. Also auch nicht unbedingt für zu Hause zu empfehlen. Ja, und so sieht eine Festplatte aus, die engen Kontakt mit dem Lesekopf hatte. Also diese, ja, die Dinger da, das sind halt so die Späne, die der Lesekopf dann aus der Magnetschicht rausgefeuert hat. Also diese Festplatte ist definitiv klinisch tot. Ja, für alle die schon immer eine öffnen wollten, wenn ihr eine Festplatte zu einem Datenretter schicken wollt, tut das bitte nicht. Die werden euch sonst die Knochen im Leib verfluchen und eine saumäßige Rechnung ausstellen. Weil sobald dieses Ding geöffnet wird und Staubpartikel da auf diese schöne Fläche da kommen, diese schöne glänzende, oder noch schlimmer, Fingerabdrücke, das sind hier diese Schatten, die man da so sieht, da war einer mit seinen Fettpfoten drauf. Ja, dann wird dich jeder Datenretter so richtig lieben, denn damit machst du ihm die Arbeit richtig schwer. Am allerschlimmsten sind, wie gesagt, Fingerabdrücke. Bitte Platten nicht öffnen. Zu den idiotischen Vorschlägen aus dem Internet, wie man Platten und Daten zerstören kann. Ja, man könnte ja zum Beispiel auf die Platte mal kurzfristig einen Impuls von 220 Volt geben. Ist eine tolle Idee. Ups, wo sind wir denn? Ist ebenfalls eine tolle Idee, weil was wird damit erreicht? Nicht das, was wir wollen, sondern wir zerstören uns hier den Linearmotor. Das war's dann. Das war's. Die Daten sind nach wie vor erhalten. Passiert gar nichts. Aber der Linearmotor ist kaputt. Bringt also auch nichts. So, dann kommen wir mal zu den Grenzen des Machbaren. Was lässt sich nicht auslesen? Definitiv nicht. Das sind einmal verschlüsselte Dateisysteme mit entsprechend starken Algorithmus, also sprich Dinge wie zum Beispiel AS128 oder mehr, ohne Kenntnis des entsprechenden Schlüssels nichts zu machen. Geht einfach nicht. Wird auch eine NSA nicht schaffen. Es sei denn, sie hätte jetzt für den RSA-Algorithmus oder hier für den AES, das ist ja ein symmetrischer, ja, sie hätte da so eine Art Zero-Day-Exploit, aber da wird sie sicherlich nicht drüber reden. Dann habe ich mit einem Techniker gesprochen, bei einem Datenretter, wie sieht es denn mit den SSDs aus? Die Antwort, die hat der Teufel erschaffen. Die machen mir richtig Ärger, diese Dinger. Deswegen sollte man die auch für Backups nicht verwenden. Keine gute Idee. Er hat mir dann auch noch so ein paar Standards genannt, zum Beispiel NVMe. Keine Chance. Daten weg. SATA, ja, geht, ist aber schwierig und teuer. Dann gibt es noch MSATA, ist noch schwieriger, bis unmöglich und noch teurer. Dann sagt er mir was von M2-SSD. Praktisch unmöglich, extremer Aufwand. Kratzer auf den Magnetscheiben. Unmöglich. Und jetzt kommen wir wirklich zu einem Tipp. Wenn ihr wirklich Daten von einer Festplatte unwiederbringlich zerstören wollt, gibt es eine ganz sichere Methode. Ihr müsst das Gehäuse aufschrauben und mit einem entsprechenden Werkzeug die Magnetfläche so richtig schön tief zerkratzen.
Ich hab schon mal mit dem HSS-Bohrer durch die komplette Platte gebohrt. Bringt das was?
Ja, kannst du machen, aber zerkratzen ist noch besser.
Okay.
Geht auch schneller. Brauchst auch keine Bohrmaschine, reicht ein großer, breiter Schraubenzieher, also sowas in der Richtung. Ja, und dann richtig hier schön Kratzer rein, schön tief. Ende Gelände, das war's mit der Rekonstruktion. Es ist nichts mehr zu machen.
In eine Scheibe oder in alle Scheiben dann?
Ja, wenn in alle. Weil die Festplatte kannst du nicht mehr verwenden. Ja, die kannst du wegschmeißen, definitiv. Damit ist nichts mehr anzufangen. Taucht bestenfalls noch als Briefbeschwerer. Ja, die andere Variante habe ich schon genannt. Ja, Gehäuse öffnen, möglichst viel Dreck rein mit den Fettfingern drüber. Macht die Rekonstruktion zumindest mal erheblich schwieriger. Oder mit einem Backup überspielen. Ist auch eine gute Möglichkeit, dauert halt lange. Das war es dann auch. Ja, kann ich auch nichts mehr machen. Vielleicht so zur Information, was so ein Spaß kostet. Man hat mir gesagt, also mit mindestens 500 Euro Arbeitslohn muss man rechnen. Zuzüglich etwaiger Ersatzteile. Und da gibt es eine kleine Krux, die macht die Sache auch so teuer. Es müssen absolut baugleiche Teile sein. Also wenn du eine Platte hast, die 5 Jahre alt ist, ja, dann muss ich genau Ersatzteile haben für diese Platte. Ich kann keine neueren oder älteren Teile verwenden. Das geht nicht. Das macht die Geschichte auch in der Regel so teuer, weil ja, solche Teile musst du halt für sauteures Geld dann irgendwo besorgen. Ja, wie schaut so das Analysieren so einer Festplatte aus? Das ist gar nichts Besonderes. Die einen oder anderen werden es kennen. Ja, das sind einfach Linux-Bordmittel, mit denen man mal anfängt und mal schaut. Debugging, ja, wie sieht das Dateisystem aus? Wir verschaffen uns überhaupt mal einen Überblick über die Lage. So, das ist nichts Besonderes. Das, denke ich, brauche ich näher zu erläutern. Das werden die einen oder anderen schon gemacht haben. Und dann fangen wir langsam an, in dem, was da noch zu sehen ist, nach möglichen Hinweisen und Spuren zu suchen. Was ist denn noch da? Was ist nicht mehr vollständig da? Und was können wir gar nicht mehr erreichen? Und wenn wir damit fertig sind, dann kommt eigentlich der allerwichtigste Schritt. Wir müssen uns erstmal ein Image ziehen. Datenrettungsversuche bitte niemals versuchen am Originaldatenträger. Weil wenn dabei was schief geht, war es das. Also immer zuerst mit DD Rescue entsprechend ein Image ziehen, bevor wir überhaupt anfangen. Das dauert aber ziemlich lange. Also eine defekte NTFS-Partition dauerte es mehrere Tage, um nur 50 GB zu lesen. Es geht grottenlangsam. Wenn wir das gemacht haben, können wir zum Beispiel ein Tool einsetzen wie diese SmartMon-Tools, die uns auch noch ein paar Aufschlüsse geben. Und wenn wir das gemacht haben, dann machen wir uns mit DD gleich noch ein Image. Und das ist unsere Arbeitsgrundlage. Mit diesem Image können wir arbeiten. Wir haben uns vorher eins erstellt, damit wir unseren Datenträger 1:1 gesichert haben. Das verwahren wir an einem sicheren Ort. An dem Originaldatenträger vorwerken wir erst gar nicht rum. Und jetzt können wir uns damit so langsam beschäftigen, ob wir auf dieser Partition noch ein Dateisystem wiederherstellen können. Und da gibt es ja dann solche Tools wie beispielsweise Scrub, RSCK oder halt für NTFS, das NTFX-Force, NTFX-Fix. Ja? Das ist so der vierte Arbeitsschritt. Das können wir dann machen. Aber wie gesagt, um Himmels Willen nicht an den betroffenen Datenträger versuchen rumzubasteln, weil wie gesagt, wenn was schief geht, die Daten sind dann endgültig weg. Dann kann dir keiner mehr helfen. So, dann kommen wir mal zum SAP-Prinzip. SAP-Prinzip steht jetzt nicht für diesen Softwarehersteller, sondern ist die Abkürzung für Secure, also sprich die Identifizierung relevanter Daten in möglichst unveränderter Form. Ja, vor allem, wenn wir das irgendwie als mögliches Beweismittel später mal verwenden wollen. Dann muss sichergestellt sein, dass die Daten unverändert gesichert worden sind. Sprich, Schreibschutz aktivieren. Natürlich Analyse. Das muss entsprechend nachweisbar sein, was wir da analysiert haben, wie wir analysiert haben. Und wir müssen sie natürlich in einer Art und Weise präsentieren, die ja für das Gericht, für Juristen, für Nichtfachleute geeignet ist. Das sind keine Nerds. Ja, die wollen sich nicht mit Technik beschäftigen, sondern die möchten, wenn, dann eine Präsentation haben, die sie auch nachvollziehen können. Dazu gibt es verschiedene Tools, zum Teil kann man die auch frei verwenden. Gibt es einmal die Kane-Distribution aus Italien, das ist eine Live-CD, ich glaube, sie basiert auf Ubuntu, die schon eine ganze Menge Tools beinhaltet, ähnlich wie wir das kennen von Backtrack, wie heißt Kali Linux mit den Penetrationsgeschichten, haben wir hier bei Kane halt eine ganze Sammlung von entsprechenden Tools zur Analyse und Datenwiederherstellung. Natürlich gibt es auch professionelle Programme wie zum Beispiel X-Rays Forensics oder Cert-Triage. Die sind allerdings kostenpflichtig und wahrscheinlich für den, sage ich mal, Hausgebrauch doch ein bisschen zu teuer. Aber mit Kane und Autopsy kann man schon so mal die ersten Versuche machen, wenn man das mal ausprobieren möchte. Also Autopsy ist schon ein sehr mächtiges Tool, das den anderen beiden in fast nichts nachsteht. Ja, dann kommen wir mal zu meinem Lieblingskind, dem Ding da. Die Goldmine der Justiz. Der Spruch stammt auch nicht von mir, sondern er stammt von Amber Schroeder, Geschäftsführerin von Paraben Corporation. Weiß nicht, kennt jemand die Firma? Okay. Ja, die beschäftigen sich mit solchen Dingen. Und diese Frau Schroeder hat diesen Spruch geprägt und gesagt, Smartphones sind wegen ihrer Zugänglichkeit und den Funktionen, die sie den potenziellen Tatverdächtigen bieten, ja, die wichtigsten Geräte der Beweisführung geworden. Und Eugen Kaspersky soll mal gesagt haben, alles, was Sie am Smartphone speichern, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Er muss es wissen. Denn er verwendet keine. So, ich habe noch 10 Minuten. Ja, Mobilgeräteforensik, die Sache mit Apple und dem FBI, habt ihr ja alle mitbekommen, ja, das Hin und Her. Kurz und gut, bei Android sieht es nicht anders aus. Wenn Strafverfolgungsbehörden, vor allen Dingen US-Behörden, Zugang haben wollen zu solchen Daten, dann kriegen sie es auch. Ja, wie funktioniert so eine Telefonforensik? Gibt so ein schönes Gerätchen hier von der Firma Cellbrite. Sind auch schon bei eBay aufgetaucht. Sie werden nicht öffentlich verkauft. Das Ding kann man sich vorstellen wie ein kleines aufklappbares Tablet mit jeder Menge Schnittstellen und Adapterkabeln. Die Bedienung ist eigentlich, hat man mir gesagt, selbsterklärend. Das größte Problem ist, das richtige Adapterkabel zu finden. Und damit kannst du wirklich alles entschlüsseln, was an Mobiltelefonen existiert. Ganz egal, was da drauf läuft. Selfish, Yolla OS, die freien OS, Android, egal. Vollkommen egal. Lässt sich alles letztlich auslesen, wird aber nur verkauft an entsprechende Behörden oder Unternehmen, die mit sowas beauftragt sind. Also freier Verkauf findet nicht statt. Die Firma gibt auch keine offiziellen Informationen preis. Ja, dann haben wir Internet of Spies, IoT. Ich glaube, darüber brauchen wir eigentlich nicht mit viel zu reden. Ja. Die Dinger sind auch wunderbare Datensammler und sie speichern auch Daten relativ lange. Kurz, alles, was Strom benötigt und Daten speichert, kann eine Quelle für Beweise sein. Jetzt denken wir wahrscheinlich zuerst mal an Uhren und Armbänder, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Gibt da Sachen, an die wir gar nicht denken. Zum Beispiel sowas. Also kurz und gut, jedes moderne Nutzfahrzeug hat heute an allen möglichen Antriebssträngen seine Sensoren. Das Ganze nennt sich Telemetrie. Geht einfach darum, das Fahrverhalten des Chauffeurs zu analysieren, weil das gerade für Speditionen ein immenser Kostenfaktor ist, ja, je nachdem, wie da einer auf dem Bock fährt. Die Lebensdauer gewisser Verschleißteile, die ziemlich teuer sind. Und hier hat eben eine intelligente Kurbelwelle dazu geführt, dass eine Aussage lückenlos und zweifelsfrei widerlegt werden konnte. Dann haben wir hier einen, der wollte ganz schlau sein. Ging voll in die Hose. Denn seine Fitnessuhr war offensichtlich smarter als er. Dann haben wir unsere Freundin Alexa. Kennen wir alle, ne? Alexa. Ja, kann Alexa ein Verbrechen aufklären? Ja, sie kann zumindest dazu beitragen. Tatsächlich passiert, habe ich nie erfunden. Und sie kann nicht nur eins aufklären. Ähnliche Nummer. Auch Alexa. Siri ist im Übrigen nicht schlechter. Ja, Beweise sind allgegenwärtig, haben wir eben festgestellt. Und dann kommen wir jetzt eigentlich zu dem Herrn hier oben, der hat mal gesagt, oder soll gesagt haben, Vertrauen wäre gut, Kontrolle sei besser. Eine schwedische Sicherheitsfirma namens MB Sun, die jetzt alles bestätigen würde in dem Video, was ich eben behauptet habe, vertritt die Auffassung, Kontrolle ist nicht nur besser, Kontrolle ist alles. Und sie verkaufen entsprechende Produkte, die das ermöglichen. Absolute Kontrolle. Aber wirklich absolut. Die Schweden und die Briten haben mit Datenschutz da offensichtlich eh keine großen Berührungsängste. Wer auf seine mobilen Devices irgendwelche Daten nicht mehr erreichen kann, den empfehle ich mal einen Kurztrip nach London, Heathrow. Nimm das Ding mit, verhalte dich in der Immigration ein bisschen auffällig. Die Jungs helfen dir. Könntest auch in die USA fliegen, also je nach Wechselkurse, ja, geht auch. Ja, warum sind die so erfolgreich? Weil sie eine spezielle Graph-Datenbank nutzen, namens Beast. Steht für Big Data Enhanced Analytics System. Ich habe vorhin gesagt, das größte Problem für die Forensik ist einfach die Riesenmenge an Daten, die da reinkommt. Ja, damit kommen klassische Datenbanken nicht mehr klar, Menschen schon gar nicht. Und deswegen hat man dann diese Graph-Datenbank, die also in der Lage ist. So, ich habe noch 5 Minuten, jetzt muss ich Gas geben. Ja, besonders interessant ist eigentlich das Thema Malware, die Erkennung. Weil Malware, die statischen Eigenschaften können recht einfach verändert werden, zum Beispiel durch Packer. Die können Aussehen von Dateien so verändern, dass Antivirenprogramme sie nicht mehr sofort erkennen können. Aber das Verhalten von Malware ist nicht so einfach zu ändern. Nur deswegen kann sie überhaupt erkannt werden. Von vielen Virenscannern oder ähnlichen Sachen. Ja, dann haben wir diese Kane-Distribution, ist wie gesagt italienische Live-Distribution. Damit kann man, wie gesagt, mal schon mal so ein bisschen rumspielen. Die bietet also so ziemlich alles im Werkzeugkasten, was man für eine forensische Untersuchung so braucht. Dann haben wir hier noch eine kurze
deleted files,
Demonstration von Autopsie.
Using Autopsie.
Werden wir jetzt in 5 Minuten nicht mehr schaffen.
So, let's see,
hüpfe ich jetzt mal drüber. Vielleicht noch eine Sache, weil das immer durcheinander geschmissen wird. Wir haben einmal die Computerforensik und die forensische Datenanalyse. Die Forensik beschäftigt sich mit der Analyse unstrukturierter Daten und die Datenanalyse konzentriert sich auf strukturierte Daten, die also schon vorbereitet sind. Ja, gelöscht ist nicht gelöscht, wissen wir alle. Stichwort sogenannter Schlupfspeicher oder Slackspace, den meisten auch nicht bekannt. Sprich, auf der Festplatte sind doch immer noch Hinweise auf Daten vorhanden, obwohl die Daten selbst gelöscht worden sind. Brauchen wir jetzt, denke ich, auch nicht groß drauf einzugehen. Im RAM genau das Gleiche. Ja, dann haben wir noch Netzwerkforensik. Okay, ich meine, Netzwerkforensik brauche ich, glaube ich, hier nicht groß zu erklären. Ja, also sprich, verdächtige Aktivitäten im Netz, schmeiße ich halt mal Sachen wie TCP-Dump oder den Etherape oder den Wireshark an, schau mal nach. Oder halt eben haben wir Angriffe von innen, sprich können wir irgendjemandem was nachweisen, dass er in irgendeiner Form beispielsweise Geschäftsgeheimnisse nach außen transferiert oder vieles andere mehr. Ja, Daten sammeln und Daten auswerten, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, gerade bei großen Datenmengen ist halt sehr, sehr schwierig, weil die auch in einer Riesengeschwindigkeit reinkommen und die müssen ja auch schnell analysiert werden. Und da haben sich dann halt 2 Verfahren durchgesetzt. Das eine ist, ich fisch einfach alles ab, ja, und analysiere es dann später. Oder ich fische nur ab nach einem gewissen Filter und suche dann anhand dieser Hinweise später nach weiteren Daten. Warum die ganze Mimika? Es geht vor allen Dingen um Betrugs- und Diebstahlsfälle, Unterschlagungsdelikte. Hier mal so ein paar Zahlen. Dann technisch vermeidbare und nicht vermeidbare Spuren. Okay, ich meine, ich kann natürlich einiges tun, um Daten zu vermeiden, aber ich kann nicht alles vermeiden. Geht einfach nicht. Dann haben wir die Unterscheidung, geht es dann später um ein Zivilverfahren oder geht es um ein Strafverfahren? Also was gilt da als Beweis? Gibt es auch einen kleinen Unterschied. Ja, im Zivilverfahren sind das Urkunden, Zeugen, Augenscheine, Sachverständige und die Parteivernehmung. Im Strafverfahren sind es nur noch Spuren, Gutachten und Tatmittel. Ja, wo es Forensik gibt, da gibt es natürlich auch Mittel, die Forensik zu erschweren oder unmöglich zu machen. Ja. Anti-Detection-Tools, ich könnte ein System wie Tails verwenden, ich kann das Tracking abschalten, ich kann Cookies deaktivieren, kann ich alles machen. Gut, damit kann ich vielleicht einen Hobby-Forensiker ärgern, aber einen echten Profi jetzt nicht. Dann gibt es spezielle Datenlöschsoftware, die ist auch recht gut, aber auch die hinterlässt wiederum Spuren. Könnte mir zum Verhängnis werden. Also Antiforensik ist wirklich die Kunst, Spuren zu verwischen. Das ist nicht so einfach, wie es sich vielleicht anhört. Ich habe hier mal so ein paar Sachen, was man machen könnte. Okay, ich muss jetzt leider aufhören. Kurz und gut, Cybercrime als Berufswahl ist jetzt nicht wirklich die erste Wahl. Früher oder später werden sie alle erwischt. Aber wer noch nicht weiß, was er vielleicht studieren will, Studiengang Digitale Forensik, Hochschule Sigmaringen, sollte man mal drüber nachdenken. Danke fürs Kommen. Danke fürs Zuhören. Wer noch Fragen an mich hat, ich bin heute Abend noch auf dem Social Event. Dankeschön.
Uli, vielen Dank für den eindringlichen Vortrag. Wer hat Fragen?
Die DSGVO, spielt die mit in die Karten rein für die Forensik oder eher dagegen, wenn die Löschungsvorschriften zum Beispiel da sind?
Die DSGVO gilt natürlich.
Aber ja, wie für die Forensik? Also
gilt auch für die Forensik, ja. Ich kann, muss also dafür sorgen, einfach gesprochen, dass diese Daten nicht einfach in Hände Dritter gelangen.
Aber ist das für die Forensik eher positiv oder eher negativ?
Sowohl als auch. Sowohl als auch.
Wie schwer ist überhaupt noch an, Test. Wie schwer ist es einem Juristen, das so zu erklären, dass es immer noch wahr ist, also dass es nicht mehr zur Meinung wird, aber dass es trotzdem verstanden und akzeptiert wird?
Klassische Anwaltsantwort: kommt drauf an.
Also sehr schwer.
Kommt drauf an, mit wem du es zu tun hast.
Inwiefern grenzt sich denn solche Tools wie Testdisk oder Foto? Testdisk oder Foto?
Könntet ihr vielleicht ein bisschen leiser sein? Ich kann ihn sonst nicht hören.
Ja.
Danke.
Na gut, ich versuch's nochmal. Inwiefern grenzen sich solche Tools wie Testdisk oder Fotorec von Autospy ab? Also ist das eine hier mehr so Datenwiederherstellung und das andere dient scheinbar mehr der Beweissicherung der Spuren? Oder wie habe ich das zu verstehen?
Ja, also das eine, bei der einen Sache geht es wirklich darum, Daten wiederherzustellen.
Das ist ja auch ein Teil der Beweisführung.
Ja, also Daten, auf die ich keinen Zugriff mehr habe.
Genau.
Bei der anderen Sache geht es darum, Daten zu sichern. Und zwar so zu sichern, dass ich sagen kann, okay, diese Daten sind authentisch, ja, die wurden nicht nachträglich verändert. Das ist der Casus Knactus. Also es muss nachgewiesen werden, also bevor du überhaupt dir die Mühe machst, solche Daten als Indiz vor Gericht zum Beispiel zu präsentieren, muss eindeutig nachweisbar sein, dass diese Daten authentisch sind. Wenn der geringste Anschein erweckt wird, dass diese Daten möglicherweise nachträglich geändert wurden. Ende.
Deswegen macht man ja
und zum Beispiel.
Und manipuliert den nicht, sage ich mal. Und als, um zu sagen, der ist noch identisch mit diesen Daten.
Ja, vor allen Dingen geht es darum, wenn du am Originaldatenträger rumfuhrwerken würdest, ja, also da ging es ja um die Wiederherstellung von Daten. Und irgendwas funktioniert nicht, dann sind die Daten endgültig weg.
Klar, aber das kann ich ja auch in dem Image machen. Also wenn ich das dann ja irgendwo wieder deploye, dann fange ich auch an, die Daten wiederherzustellen.
Ja, bei dem Image geht es ja um Daten. Moment, bei dem Image-Geschichten ging es um Datenwiederherstellung. Das hat nichts mit Beweissicherung zu tun. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Also einmal geht es um die Wiederherstellung von Daten, auf die du keinen Zugriff mehr hast. Ja? Beispielsweise durch einen Festplattencrash. Mhm. Bei der anderen Geschichte geht es darum, dass ich Spuren so sichere, dass ich nachweisen kann, die wurden nachträglich nicht verändert. Und diese Spuren sollen ja eine Annahme, eine Hypothese als Indiz stützen und das Gericht, sprich den Richter, die Richterin, zu der Überzeugung gelangen lassen, dass das ein Beweis für die Täterschaft oder Nichttäterschaft war.
Aber wenn jetzt jemand die Daten gelöscht hat oder die Platte formatiert hat, dann ist doch das
Wiederherstellen... Dann brauche ich keine Spuren mehr zu sichern, dann sind ja keine mehr da.
Ich dachte, dann wäre die Wiederherstellung vorangehend quasi, um
wenn das möglich ist.
Ja?
Wenn
genau, das möglich um dann ist, ja? Zu zeigen, da sind ja die Fotos drauf, die kinderpornografischen oder so.
Wenn es dafür Hinweise gibt. Ich kann also nicht einfach hingehen...
Aufgrund der externen Datenspuren
beim Provider. Ich kann nicht einfach hingehen und kann Festplatten beschlagnahmen und kann die einfach da irgendwelche Daten wiederherstellen. Also im Fall eines Verbrechens oder einer Straftat, nennen wir es einfach Straftat, muss es schon einen Hinweis geben, dass wir dort sowas finden würden.
Aber der kommt doch dann durch die externen Spuren, also vom Provider zustande, sage ich mal.
Oder, zum Beispiel, wenn ich also durch die Metadaten zum Beispiel erfahre, du warst in entsprechenden Foren und hast aufgrund des Netzwerkverkehrs irgendwelche Dateien runtergeladen und die dürften sich auf dem Datenträger befinden, jetzt hast du aber den Datenträger mit Nullen überschrieben, dann kann es durchaus sein, dass das Gericht oder die Staatsanwaltschaft in dem Fall sagt, liebe Firma sowieso, ja, ich erteile euch jetzt den Auftrag, schaut mal nach, was da noch zu retten ist, ob wir da irgendwas Entsprechendes finden. Dann dürfen wir aber auch nur das sichern. Was wir sonst auf der Festplatte finden, ist tabu.
Okay, danke.
Ja, das war jetzt, glaube ich, mit die fast intelligenteste Frage. Eine noch.
Du hattest uns ganz am Anfang gefragt, ob wir glauben, dass das perfekte digitale Verbrechen möglich ist. Was wäre denn deine Antwort jetzt dazu?
Definitiv nein.
Okay.
Noch unwahrscheinlicher als in der analogen Welt. Weil du einfach so viele nicht vermeidbare Spuren hinterlässt. Ja, beispielsweise dein Browser-Fingerprint.
Ja.
Der Browser-Fingerprint ist die Mausefalle für die meisten Straftäter. Oder anders ausgedrückt, wenn ihr zum Beispiel den Tor-Browser verwendet, kommt ja nicht auf die Idee daran, irgendwas zu ändern. Keine Bildschirmauflösung, keine Plugins, keine Sprache, lasst das Ding so, wie es ist. Ja, das ist aber jetzt keine Aufforderung, den Tor-Browser zu verwenden, um potenziell Straftaten zu begehen. Tor ist nicht sicher, denn ihr wisst nicht, wer betreibt die Entry- und die Exit-Notes. Das könnte auch eine Strafverfolgungsbehörde sein, das könnte auch ein Nachrichtendienst sein.
Ist es nicht gang und gäbe, dass die NSA die meisten Exit-Notes betreibt?
Die NSA gibt darüber sicherlich keine Auskunft, welche Exit-Notes sie betreibt. Sie hat aber ganz andere Möglichkeiten.
Okay.
Ja. Also die Jungs gehen direkt auf den D-Zix zum Beispiel, ja, und fischen dort direkt alles ab. Die machen also Schleppnetzfang, die tun sich das gar nicht mehr an. Ja, die fischen einfach alles ab, was sie kriegen können. Und nach dem Motto, was wir haben, das haben wir und das können wir dann irgendwann mal auswerten. War es das? Oder haben wir noch irgendwelche Fragen? Nein.